Gott hat die Welt geschaffen und er hat sie wunderbar geschaffen. Aber der Mensch fiel so bald in Sünde, sodass heute jeder, der geboren wird und überhaupt in der Welt geboren wurde, jeder Mensch mit der Ausnahme unseres Herrn Jesus Christus, ein Sünder ist. Zophar, der Naamathiter, einer der drei Freunde Hiobs, erkannte, und das trotz seines falschen Rates an Hiob, er erkannte die Wahrheit über den gottlosen Menschen absolut richtig. Hiob 20 heißt es in Vers 4b und 5. Seitdem der Mensch auf die Erde gesetzt wurde, ist das Frohlocken der Gottlosen kurz und die Freude der Frevler wird nur einen Augenblick. Das ist auch ein Dilemma. Und der Titel der Predigt heute Nachmittag ist eine Frage. Lebst du mit der nie versiegenden Freude Gottes? Lebst du mit der nie versiegenden, mit der nie endenden Freude Gottes? Meine Frage an dich ganz persönlich heute. Nun, Zophar hat es erkannt, der Mensch, der auf die Erde gesetzt wurde, er ist ein Gottloser, das wissen wir jetzt. Aber er hat nur eine Freude, die nur sehr kurz währt. Und warum ist das so? Weil der Mensch von Beginn der Menschheit nur noch als Sünder geboren wurde. Er war für den Lohn der Sünde verurteilt, nämlich für den Tod in zweifacher Weise, den physischen Tod, aber auch den zweiten Tod, die ewige Verdammnis. Das ist der Lohn, das ist das, was wir verdienen für unsere Sünde, jeder einzelne von uns. Der Tod sollte jeden Sünder in umfassender und in gerechter Weise erreichen. Der Tod ist gerecht für den Sünder. Nur dem Erretteten würde der Tod, der zweite Tod, die Trennung von Gott nicht erreichen. Und die Frage nach der nie versiegenden Freude ist deshalb eine Frage nach deinem Heil. Ich könnte dich auch fragen, lebst du versöhnt mit Gott? Oder in Anlehnung an das, was Gott wirkt, lebst du als ein liebender Mensch? Lebst du als ein Mensch mit unerschütterlichem Frieden? Lebst du mit einer übernatürlichen Langmut, Geduld? Und viele andere Fragen mehr, die auf das ein oder selbe Ziel abgerichtet sind. Bist du errettet? Die Frage, die ich dir also heute stelle, lebst du mit der nie versiegenden Freude Gottes, kannst du nur mit Ja beantworten, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du versöhnt bist mit Gott. Die Gottlosen leben tatsächlich ohne wahre Freude. Menschen versuchen zwar künstlich Freude zu generieren, und sag mal einem Ungläubigen auf der Straße, du hast keine Freude. Er würde das sofort widerlegen. Er würde dich als einen Blödmann darstellen. Aber ihre Freude ist eine künstlich erzeugte Freude. Und ihre Freude täuscht auch manchmal über die Leere des Lebens hinweg. Sie brauchen dafür gute Bedingungen, um Freude zu haben. Ein ihnen angenehmes Umfeld, um ein wenig von dieser Ersatzfreude zu leben. Brauchen sie gute Bedingungen. Wenn alles um sie herum perfekt ist, so wie sie sich das vorstellen, und das gibt es zwar nicht, aber sie bilden sich das ein, dann haben sie Freude. Diese von Menschen kreierte Ersatzfreude ist an die Umstände im Leben gebunden. Und Menschen sind ohne die wahre Freude nur häufig schlecht gelaunt und unglücklich. Aber sie sind nicht nur das, sie sind auch antriebslos und ohne wahren Sinn im Leben. Sie kennen die wahre Freude nicht, die es einzig und allein bei Gott gibt. Nun, ihre Freude besteht aus den wankenden Emotionen, den Hochgefühlen ihres relativ und sehr unbeständigen Gemüts, die bestenfalls einer Achterbahnfahrt gleichen. Sie gehen hoch und sie gehen runter. Und so geht es in ihrem Leben. In vielen Fällen geht diese Fahrt nicht einmal mehr hoch. denn sie bleiben am Boden liegen. Sie sind depressiv. So sagen das die modernen Mediziner und Psychologen und sie machen daraus eine Krankheit. Aber wir kennen den Grund. Getrennt von Gott gibt es keine wahre Freude. Getrennt von Gott gibt es keine Erlösung. Die wahre Freude der Kinder Gottes ist eine fest verankerte Freude im Herzen derjenigen, die Gott kennen. Sie wird nie versagen. Sie ist eine Freude, die auf geistlichen Realitäten, auf der Wahrheit fußt. Sie ist nicht irgendwie an irgendwelche flüchtigen Dinge gebunden. Sie ist an die Wahrheit gekettet. Und das ist wunderbar. Und so kann ich wohl im Leben eines wahren Christen temporär betrübt sein, aber die wahre Freude kann niemals verschwinden. Sie ist für das Kind Gottes nicht ein flüchtiges Hochgefühl und ihre Existenz ist auch nicht an die Lebensumstände geknüpft. Sag mir nicht, ich kann mich nicht freuen, mir geht es einfach schlecht, das und das ist in meinem Leben passiert. Nein, selbst das Leid kann dir die Freude nicht rauben. Diese Freude ist unabhängig von Lebensumständen und wird in Ewigkeit nicht erlöschen. Sie ist nicht irdischen Ursprungs und wird auch nicht mit dem physischen Tod enden. Wunderbar. Das Vorbild dieser Freude ist der Herr Jesus Christus. Wisst ihr, woher ich weiß? Auch wenn es nicht überall explizit steht, dass er immer freudig war, weil er was hatte? Er war immer gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn ihr zu Galater 5, Vers 22 geht, dann seht ihr, dass die Frucht des Geistes ein ganz wesentliches Element enthält, nämlich Liebe, zweites Element, Freude. Und nicht nur das. Jesus Christus ist das ultimative Muster für alle Facetten des christlichen Lebens. Nicht nur die Freude, sondern auch die Liebe, der Friede und die Dankbarkeit oder auch die Treue, die Sanftmut, die Selbstbeherrschung. Überall ist Jesus Christus unser absolutes, ultimatives Vorbild. Und das auch in der Freude. Jesus wurde sogar von der Freude angetrieben. Und wenn ihr das nachlesen wollt, ich komme da später noch drauf im Einzelnen, aber er hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet. Und das Kreuz war sicherlich nicht etwas Angenehmes, es war nicht toll, sich anzufühlen, sich kreuzigen zu lassen, aber um der Freude willen wurde er getrieben, wurde er geleitet. Er liebte so sehr und er freute sich so sehr auf das, was kommen würde, dass er sein Leben am Kreuz gab. Er achtete die Schande nicht. Oh, anders ist es bei den Menschen, die mit einer selbstgenerierten und umstandsbedingten Freude leben. Diese unerlösten Menschen. Sie endet immer, hört gut zu, diese selbstgenerierte Freude endet immer in einem schrecklichen Erwachen. Und ich möchte euch das demonstrieren, nur ganz kurz, wenn ihr Lukas Kapitel 16 aufschlagt. Lukas Kapitel 16. Da ist ein Mann, der lebt in Freuden. Der lebt wirklich in aller Freude. Lukas 16, Vers 19. Ihr kennt diese Geschichte, die Jesus erzählt, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und ich lese nicht alles davon vor, aber Vers 19 heißt es: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das war vielleicht ein Partymensch, der hatte so viel Geld und der hatte alles, was er sich kaufen wollte, das war in seinem Haus. Seht ihr, diese Ersatzfreuden, die haben ihn durchs Leben getragen. Freudiges Leben. Und das sogar jeden Tag. Jesus sagte, er lebte alle Tage herrlich. Als er aber starb, so berichtet Jesus von diesem Mann, erlitt er Qualen im Totenreich, im Hades, und er wurde gepeinigt. Ihr Lieben, das ist das schreckliche Aufwachen einer Ersatzfreude. Nicht wahrer Freude, das heißt wahrer Errettung. Das schreckliche Aufwachen ist, du wirst eines Tages vor Gott stehen und er muss dich verdammen. Und die Bibel lehrt uns vielmehr, dass wahre Freude, vielmehr ein gottloser Mensch, der ohne Gott lebte, wohl aber das Leben auf dieser Erde in vollen Zügen und Freuden lebte, das Leben mit einer nicht wahren Freude. Und wir kennen das alle. Wir kennen Leute, die sich Ersatzfreuden suchen, die sich von ihrem Geld ein tolles Auto kaufen und damit durch die Gegend fahren. Richtig toll, wie schnell auf der Autobahn. Ja, nur die Tankrechnung ist nicht so schön. Also. Aber ansonsten, diese Feier, die wir hatten, unsere Hochzeit war die beste Hochzeit überhaupt. Und die Leute können wirklich damit angeben. Wahnsinnsfreude. Und nach der Hochzeit, am nächsten Tag, wachen sie dann auf mit einem dicken Kopf, weil sie zu viel getrunken haben. Das erzählen sie natürlich nicht. Aber das sind die Ersatzfreuden. Und die Bibel lehrt uns, dass wahre Freude an die Errettung von Sünde und Errettung von dem Gericht Gottes geknüpft ist. Ihr Lieben, der Retter ist in deinem Leben notwendig. Wenn du wahre Freude, wenn du nie versiegende Freude kennenlernen möchtest. Wir brauchen Jahwe, den dreieinen Gott. Und auf unterschiedliche Weise auch jede Person der Gottheit. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn. Jesus gab sein Leben und wurde der Retter. Und ein Engel sprach zu den Hirten in der Geburtsnacht des Herrn Jesus. Lukas 2 lesen wir Weihnachten. Aber ich lese es jetzt. Lukas 2, die Verse 10 und 11. Fürchte euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch was? Große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Wir brauchen den Vater, wir brauchen Jesus Christus, wir brauchen den Heiligen Geist. Markus hat das auch schon erwähnt bei der Lesung oder als er gebetet hat, dass wir den Geist Gottes brauchen. Wir brauchen den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist derjenige, der uns Kraft gibt. Er ist der, die Dinge in uns produziert, hervorbringt. Dieser Geist, der in einem Kind Gottes lebt, er bringt Liebe hervor, er bringt Freude hervor, er bringt Frieden hervor, er bringt Langmut hervor, er bringt Freundlichkeit hervor, er bringt Güte hervor und er bringt Sanftmut hervor und er bringt Selbstbeherrschung hervor. Ihr Lieben, diese neun Dinge, könnt ihr sagen, Facetten einer Frucht, aber Facetten gibt es, glaube ich, nur bei Brillanten oder bei Diamanten. Aber diese neun Seiten der Frucht, des Geistes, eine Frucht, es ist nur eine Frucht, das sind die Früchte, es ist eine einzige Frucht. Und wir schauen die von allen Seiten an und sehen auf verschiedenen Ebenen, sehen wir all die Dinge, die der Geist Gottes in dir bewirkt. Und dazu gehört im Leben eines Christen die Freude. Und du kannst sagen, wow, ja, ich habe Liebe, aber ich habe keine Freude. Das gibt es nicht. Gibt es nicht. Dann hast du nicht den Geist Gottes. Dann hast du dir vielleicht irgendeine Liebe eingebildet, weil du irgendwas getan hast, was dich verleitet dazu, zu glauben, dass du ein liebender Mensch bist. Das hast du vielleicht um deine Selbstwillen getan. Aber das ist keine göttliche Liebe. Der Christ, das Kind Gottes, der hat den Geist Gottes in sich wohnen. Und wir leben mit übernatürlicher Liebe. Wir freuen uns mit übernatürlicher Freude. Wir haben übernatürlichen Frieden. Wir haben erst am Ende des 2. Thessalonicher Briefes davon gehört. Wir haben eine Geduld. Wir sind langmütig. Und Daniel hat uns gesagt, dass wir die sogar beim Predigen brauchen. Mit aller Belehrung und Langmut. Das stimmt, wir müssen Sachen immer wieder sagen, immer wieder lehren, immer wieder sagen, so sagt Gott, so sagt Gott. Nun, als Geretteter bist du nicht mehr der alte Mensch. Du bist eine neue Schöpfung, du bist ein veränderter Mensch, der eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht hat und der jetzt durch ein neues Wesen gekennzeichnet ist. Und du warst vor der Errettung verloren. Du warst ohne Gott. Du warst ohne den Vater, du warst ohne den Sohn und du warst ohne den Heiligen Geist. Und du warst vielleicht auf der Suche nach Freude, aber du konntest sie in deinem ganzen Experimentieren und bei dem Herumsuchen und Rumstöbern des Lebens, sie konntest sie nicht finden. Wisst ihr was? Das ist nicht verwunderlich. So ging es auch dem König Salomo. Er war auch einer, der herumexperimentierte. Das Buch der Prediger, das er geschrieben hat, berichtet davon. Er testete sie, er testete Freude und die Erfahrung des Lebens, untersuchte sie auf der Freude hin. Und na, er erlaubte seinen Augen alles, was er wollte. Aber das war alles nur nichtig. Die Freude der Erfahrung und Lebensumstände ist flüchtig und nichtig. Das sehen wir auch in den Erfahrungen des Volkes Gottes. Lieben Jeremia berichtet von dem vergeblichen Versuch des Volkes Gottes, Gott zu ersetzen. Sie wollen Gott ersetzen. Und ich bitte euch, vielleicht könnt ihr einfach folgen, wenn ihr Jeremia Kapitel 2 aufschlagt. In Jeremia Kapitel 2 spricht Jahwe. Jeremia berichtet von diesem vergeblichen Versuch, dass das Volk Gott ersetzen wollte. Und er berichtet, was Jahwe dazu sagte. Jeremia Kapitel 2, Vers 12 und 13. Da heißt es, entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert. Werdet schreckenstarr, spricht Jahwe, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Seht ihr, Jahwe spricht hier nicht direkt von der Freude. Sie haben mich die Freude verlassen. Aber das impliziert das. Denn sie haben die wahre Quelle des Heils verlassen. Sie haben den Einzigen, der retten kann, verlassen. Und sie haben sich stattdessen, das ist natürlich bildliche Sprache, das lebendige Wasser, das frische Wasser, das man trinken kann, stattdessen haben sie sich Zisternen. Zisternen sind diese Auffangbehälter für Wasser, das während der Regenzeit in diesen Gegenden kommen, im Nahen Osten. Und sie haben sich diese Zisternen ausgehoben. Und das steht stellvertretend für etwas, das Jahwe ersetzen sollte. Zisternen, diese Wasserbehältnisse waren löchrig. Und das Volk konnte das gespeicherte Wasser nach Bedarf nicht mehr fördern. Seht ihr, es kam die Zeit, wo dann vielleicht eine Trockenheit da war. Und Trockenheit gab es im Volk Israel schon allein aufgrund der Tatsache, weil sie in Ungehorsam lebten. Aber sie wollten dieses Wasser fördern und das Wasser war weg. Das Volk war, hier ist der Kontext, in politischer und militärischer Hinsicht in Not geraten. Sie brauchten Hilfe. Israel ist wie heute von Feinden umgeben, das waren sie damals schon. Und Jahwe hatte sie in diese Notlage gebracht, weil sie ihm nicht gehorsam waren. Und so waren sie darauf angewiesen, dass sie Beistand hatten. Aber anstatt sich an Jahwe zu wenden, lesen wir, dass sie sich andere Bündnispartner suchen und versucht waren, bestimmte verschiedene Bündnisse einzugehen. Jahwe sagt dann, schaut mal in 2 Vers 18, was nun, was soll dir die Reise nach Ägypten helfen, um die Wasser des Nils zu trinken? Seht ihr, das lebendige Wasser ist euch ausgegangen und jetzt habt ihr euch schon Zisternen geschlagen, die löchrig sind, aber jetzt geht ihr nach Ägypten und wollt das Wasser des Nils trinken? Oder was soll dir die Reise nach Assyrien helfen, um die Wasser des Euphrat zu trinken? Nun, es geht ja nicht um das Wasser, sondern es geht da um diese beiden Länder, diese Verbündeten. Sie haben gesagt, oh, wir brauchen militärische Stärke. Lasst uns nach Ägypten gehen oder lasst uns zu den Assyrern gehen. Etwas später ergänzt Jeremia in Kapitel 5, Verse 23. Schaut einmal dort. Bis 25. Jeremia 5, 23. Aber dieses Volk hat ein halsstarriges, auf aufrührerisches Herz. Sie haben sich abgewandt und sind davongelaufen und sie haben in ihrem Herzen nicht gedacht. Wir wollen doch Jahwe, unseren Gott, fürchten, der den Regen gibt, Früh- und Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben dies verhindert. Seht ihr, es war kein Wasser da, es gab keinen Regen. Das hatte Gott im Gesetz angekündigt. 5. Mose steht deutlich, wenn ihr euch abwendet, dann gibt es keinen Regen, dann gibt es keinen Segen. Eure Missetaten haben dies verhindert und eure Sünden haben das Gute von euch zurückgehalten. Und so wurde das Gute, der gute Segen und auch die Freude von ihnen zurückgehalten. Jahwe fordert sie deshalb auch auf und sagt, Jeremia 7, Vers 23, gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Gott hat nicht gesagt, ach, weg mit denen. Erinnert euch, Gott ist das Beispiel für was? Für alle Langmut. Für alle Langmut. Und er ruft sein Volk auf. Aber das Volk blieb stur. Und Jahwe sagt in Jeremia 8, ein Kapitel weiter in Vers 7, beziehungsweise Jahwe sagt von dem Volk, selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Turteltaube, Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein, aber mein Volk kennt die Rechtsordnung Jahwes nicht. Aber das ist jetzt vor allen Dingen für uns sehr interessant. Wir wohnen in der Schorfheide und wenn wir mit offenen Fenstern schlafen, dann quakt es nachts immer, weil die Kraniche, sie bereiten sich langsam vor. Das Gesetz kennen sie. Wir müssen hier weg. Hier wird's kalt und wir müssen ins Warme. Aber mein Volk, sagt er, es kennt die Rechtsordnung nicht. Die Schwalbe weiß es, die Turteltaube und ja, alle wissen diese Zeiten. Nur mein Volk nicht. Und so spricht Jahwe in Kapitel 9, in Vers 12 beginnt, ich fange da an, weil sie mein Gesetz verlassen haben, heißt es da, dass ich ihnen gab und meiner Stimme nicht gehorcht haben und nicht danach lebten, sondern dem Starrsinn ihres Herzens und den Baalen nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht Jahwe der Herrscher, der Gott Israels, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit Giftwasser tränken. Oh, was für eine Wandlung. Von der Möglichkeit, aus der Quelle des lebendigen Wassers zu trinken, kommt es jetzt dazu, dass Jahwe sie mit Wermut speist und sie mit Giftwasser tränkt. Vers 15, und ich will sie unter die Heidenvölker zerstreuen, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben. Und ich will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Ihr Lieben, wisst ihr jetzt, warum das Volk Israel so viel Gericht erlebt? Und statt Errettung bei ihrem Gott und Freude zu finden, das Trauern lernen soll? Schaut mal in Kapitel 9, Jeremia 9, Vers 19. Da sagt er, so hört nun ihr Frauen das Wort Jahwes und fasst zu Ohren das Wort seines Mundes und lehrt eure Töchter Wehklage und jede ihrer Nachbarin den Trauergesang. Und das war keine Freude. Das war wirklich keine Freude. Stattdessen gab es Wehklage und Trauergesang, die kulturell bedingt besonders durch Frauen ausgeübt wurden. Dort wurden Klageweiber angeheuert und sie klagten über das, was ihnen widerfuhr. Dieses Volk konnte von sich aus nichts Gutes tun. Und so macht Jahwe ihn sehr deutlich, als er sagte in Jeremia 13, Vers 23 und 24, er fragt ganz deutlich, kann wohl ein Mohr, das heißt ein Farbiger, seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Rhetorische Frage, natürlich kann er das nicht. Sie können das beide nicht. Dann sagt er, dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Darum will ich sie zerstreuen wie Stoppeln, die vor dem Wüstenwind dahintreiben. Und genau das ist geschehen. Genau das ist mit dem Volk geschehen. Statt Freude und Errettung, Elend und Trauer. Und wir lesen in Jeremia 14, die Verse 2 und 4 bis 4. Juda trauert und seine Tore stehen kläglich da. Sie liegen betrübt am Boden. Und das Geschrei Jerusalems steigt empor. Ihre Mächtigen schicken ihre Geringen, um Wasser zu holen. Seht ihr, hier ist das Bild immer noch vom Wasser holen. Aber wenn sie zu den Zisternen kommen, finden sie kein Wasser, sondern bringen ihre Gefäße leer heim. Schamrot und zu Schanden geworden, verhüllen sie ihre Häupter. Wegen des Erdreichs, das zerrissen ist, weil kein Regen auf die Erde fällt, sehen sich die Bauern in ihrer Hoffnung getäuscht und verhüllen ihre Häupter. Nun, du sagst, was hat das mit meiner Freude zu tun? Ich sag euch was, das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Lest mal weiter, wir springen weiter zwei Kapitel, Jeremia 16, ab Vers 14. Da heißt es, doch siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da man nicht mehr sagen wird, so wahr Jahwe lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens. Was ist das Land des Nordens? Einerseits kann das Assyrien, aber auch Babylonien sein, die Babylonier. Und, hört mal gut zu, und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hat. Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will viele Fischer senden, spricht Jahwe, die sie fischen sollen. Das sind Menschenfischer. Erinnert euch an dieses Bild. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Und danach will ich viele Jäger senden, die sie jagen sollen von allen Bergen und von allen Hügeln und aus den Felsklüften. Denn meine Augen sind auf ihre Wege gerichtet. Sie sind nicht verborgen vor meinem Angesicht und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Darum will ich vorher ihre Schuld und Sünde zweifach vergelten. Seht ihr, diese zweifache Vergeltung ihrer Schuld und Sünde, das findet immer noch statt. Das findet immer noch statt. Warum? Weil sie mein Land, Vers 18, mit dem Aas ihrer schändlichen Götzen entweiht und mein Erbteil mit ihren Gräueln erfüllt haben. In Jesaja, der Prophet, ergänzt in Kapitel 12, Vers 3, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Jesaja 12, Vers 3. Jesaja 35, 10. Und die erlösten Jahwes werden zurückkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Seht ihr, hier wird im Vorwege schon das Leben eines Gottlosen zu einem Gottesfürchtigen dargestellt. Ohne Gott sind wir genau wie dieses Volk, das die wahre Quelle verlassen hat und sich Ersatzgötter sucht, Ersatz für die Freude. Ohne Gott hast du keine wahre Freude. Aber die Erlösten, sie werden zurückkehren nach Zion mit Jauchzen. Ewige Freude, heißt es dort in Jesaja 35, Vers 10, wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen. Aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ich habe diese Verse gewählt, um euch eindrücklich zu zeigen, dass die Quelle des Lebens, die hier deutlich für das Heil, die Errettung steht, nicht missachtet werden kann. Und ihr Lieben, dabei geht es nicht darum, dass du Freude erlebst. Es geht nicht darum, dass Israel, ach, die sollten das freudige Volk sein, die tanzen da immer und, oh, habt ihr das mit dem HW? Nur Shalom! Und die singen und die feiern. Nein, darum geht es nicht. Dieses Volk hatte einen Auftrag. Sie sollten voller Freude sein, damit die Nationen den Segen erhalten, den sie erhalten haben. Sie sollten der Segenskanal für die Welt sein. Ihr Lieben, und so ist es auch mit uns. Du denkst, oh, was für ein tolles Thema. Wahre Freude, die will ich haben für mich, damit es mir gut geht. Ja, das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir freudig sind, damit wir andere mit dem Evangelium erreichen können. Spurgeon sagt einmal, euer Gesichter machen schlechte Evangelisten auch euch.
Ich will euch die frohe Botschaft sagen.
Wir müssen von Freude erfüllt sein. Und das kannst du nur, wenn der Geist Gottes diese Freude in dir hervorbringt. Wenn du sie selber produzierst, dann kommt das niemals an. Und Menschen merken das, wenn du etwas hast, was Gott in dir produziert. Die wahre Quelle der Rettung liegt bei Jahwe. Und Jeremia erkannte das sehr deutlich. Und er sagte in Jeremia 16, Vers 19, Jahwe. Er sagte das, weil er war ein Kind Gottes. Jahwe, du meine Stärke, meine Burg und meine Zuflucht am Tag der Not. Zu dir werden die Heidenvölker kommen von den Enden der Erden und sagen, nur Betrug haben unsere Väter geerbt, nicht die Götzen, von denen keiner helfen kann. Nun, bist du an der richtigen Quelle? Bist du im Besitz der Errettung? Dann besitzt du eine nie versiegende Freude. Und die Freude ist gewissermaßen die Gewissheit deines Heils. Habt ihr das schon mal gehört? Du hast tiefe Freude. Du hast tiefen Frieden. Und du hast Liebe. All diese Dinge. Du guckst in dein Leben. Hab ich diese Dinge? Habe ich einen tiefen inneren Freude in meinem Leben? Oder bin ich dieser Nörgel-Onkel? Ja? Bei uns in Norddeutschland sagt man Nörgeln. Und naja, ich will nicht noch andere Worte sagen. Aber daran erkennt man, du kennst Gott nicht. Du bist hoffnungslos verloren. Du suchst nach Ersatzfreuden, denn jeder Mensch möchte Freude. Es gibt es gar nicht anders. Jeder Mensch möchte Freude erleben. Wir wollen nicht einfach so durchs Leben gehen, sondern wir wollen Freude haben. Und wir suchen sie überall. Wir finden sie nicht. Und ich sage dir, du findest sie nirgends, außer bei Gott. Nun, die Freude ist gewissermaßen die Gewissheit deines Heils. Freude als Heilsgewissheit. Und ich frage dich persönlich, lebst du mit der nie versiegenden Freude Gottes? Und wenn das nicht der Fall ist und du noch immer noch durstig und hungrig bist, dann nimm dir die Worte aus Jesaja 55 zu Herzen. Jahwe ist dort für dein Heil und du sollst dein Heil dort suchen. Dort heißt es, Jesaja 55, Abvers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle. Und ich habe auch gerade Durst. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier schon Wickdurst ist oder keine Ahnung. Ist es frisch? Danke. Ja, ist okay. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld, das ist irgendwie paradox, und umsonst Wein und Milch. Nun, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euer Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Seht ihr, hier sind wieder löchrige Zisternen. Er sagt, warum gebt ihr Geld aus für das, was nicht wirklich satt macht? Das ist nicht mal Brot, was ihr da habt. Das nährt euch nicht. Und euren Arbeitslohn gebt ihr für etwas aus, das nicht sättigt. Und das ist natürlich geistlich gemeint. Dann sagt er weiter in Vers 2, hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Ich weiß heute, die Diätfritzen glauben alle nicht an Fett, aber Fett ist sehr wichtig für den Körper. Vers 3, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. O ihr Lieben, siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst. Und ein Volk, das nicht, dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen Jahwe, deinem Gott. Und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat, sucht Jahwe. Und jetzt fordert auf, sucht Jahwe, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Und wie geht das? Vers 7. Der Gerechte verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu Jahwe. so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ist das gute Nachricht? Ihr Lieben, wenn ich Vergebung meiner Sünde habe, was will ich mehr? Aber ist das wirklich so einfach? Nein. Du musst wirklich wissen, dass du Gott nachfolgen willst. Und das Evangelium bedeutet nicht, sprich ein Gebet der Übergabe, der Ergebenheit, ich will dir folgen und du weißt gar nicht, worum es geht. Du sollst nicht meinen, dass wenn du deine Hand hebst bei irgendeiner Veranstaltung und sagst, ich will dabei sein, und du das in dein Buch einschreibst, damit du ja auch nicht vergisst, dass du dich entschieden hast, glaub nicht, dass das deine Rettung ist. Glaub nicht, dass du alles im Trocknen hast. Das ist nicht der Fall. Du brauchst die Bereitschaft einer totalen Hingabe. Deine Freude dabei muss größer sein über das Evangelium und der Nachfolger als alle anderen Hindernisse und Einwände und Dinge, die dich davon abhalten wollen. Oh, es ist nicht leicht, in das Reich Gottes zu kommen. Deine Freude über die Errettung muss alles komplett in deinem Leben beherrschen. Du brauchst die Bereitschaft zu einer absoluten Hingabe. Sonst kannst du nicht Christ sein. Sonst kannst du die wahre Freude nicht erlangen. Und ihr wisst, der reiche Jüngling war nicht dazu bereit. Erinnerst du dich? Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Gib's den Arm. Er war nicht bereit. Hört einmal, was Jesus zu dieser Freude über die Errettung sagte. Er sagte das in kurzen Gleichnissen. Er spricht das in, bitte schlagt mal eure Bibeln auf. Habe ich noch Zeit? Ja, ne? Matthäus 13. Steht die Uhr? Oh, sehr gut. Matthäus 13. Sehr gut. Sonne, stehe still. Matthäus 13. Und ich beginne mit dem Gleichnis vom Seemann. Ich gehe davon aus, dass ihr dieses Gleichnis kennt, dass ein Seemann ausgeht und das Wort Gottes aus den Samen ausstreut und diese Same steht für das Wort Gottes. Und wir sehen, wie Jesus das erklärt, was das bedeutet. Denn Gleichnisse waren was? Gleichnisse waren in gewisser Weise kryptisch. Das konnten die Unerlösten nicht verstehen. Aber die Jünger sollten das verstehen. Aber sie selbst kamen an und sagten, Jesus, kannst du das mal erklären, was das bedeutet? Wir verstehen das nicht. Und Jesus ist so gut. Und er erklärt es auch. Und er legt ihnen das aus. In welchen Versen legt er das aus? In Vers 18 fängt er das an, dieses Gleichnis zu erzählen. Und dann, Moment, ich habe es so aufgeschrieben. Daniel, hast du schon gefunden? 18? Ah ja, das ist ja schon die Erklärung, genau. Vers 18 ist schon die Erklärung. So hört nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt das Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden, und dieser Vers ist sehr wichtig, Vers 20 heißt es, auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und gleich wie aufnimmt. Mit Freuden. Oh, hier ist jemand, der freudig ist. Der ist total begeistert. Oh, das will ich auch. Ich bin dabei. Ja, sofort, natürlich. Er nimmt es auf. Aber was er nicht gesehen hat, das war felsiger Boden darunter. Da war nur ein bisschen Erde drüber. Und jetzt geht dieser Samen auf. Und er kann nicht sich nach unten ausbreiten. Und er wird eingehen. Da heißt es, er hat keine Wurzel, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis und Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Leute, ich kann euch nicht erzählen, wie oft das im Leben vorkommt. Leute kommen in die Gemeinde und sagen, Halleluja, wir sind dabei, wir sind dabei. Oh ja, das ist wunderschön, wir sind dabei. Und irgendwann sagst du den Leuten, ihr müsst wachsen. ihr müsst im Glauben vorankommen. Oh, nein, 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 ich hab das alles in der Hand, ist schon alles okay. Und dann kommen Schwierigkeiten in ihr Leben und huschdi-wuschdi sind sie weg. Das passiert immer wieder. Das müssen wir prüfen. Das müssen wir in unserem Leben prüfen, ob wir bereit sind, das auf uns zu nehmen. Aber schaut einmal in, und das habe ich eigentlich, das war nachträglich, was ich noch mir einfiel, aber in Matthäus 13, Vers 44, schaut mal dorthin. Da sind zwei Gleichnisse, ganz kurze Gleichnisse, die sehr eindrücklich das beschreiben. Da heißt es, Matthäus 13, Vers 44, wiederum gleicht das Reich der Himmel oder das Reich Gottes, Matthäus ist derjenige, der Reich der Himmel sagt, aber das ist Reich Gottes. Ihr erinnert euch, Jesus kam, um das Reich Gottes zu verkündigen, das Evangelium vom Reich Gottes. Es geht um Rettung hier. Es gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber ging er hin, hier seht ihr auch wieder Freude, ging er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Stell dir vor, hier ist vielleicht jemand, der angeworben wurde von den Bauern und sagt, arbeite du mal auf meinem Acker. Und der findet diesen Schatz. Und er sagt, ich kaufe mir diesen Acker. Und ganz offenbar war das nicht der Schatz dieses Bauern. Der lag nur da drin, sonst hätte er den Acker nicht verkauft. Aber hier ist der Punkt folgender. Er hatte so große Freude über diesen Schatz. Und dieser Schatz ist das Evangelium, ist die Aufruf zur Nachfolge. Er verkauft alles, was er hat. Er setzt alles auf eine Karte. Das ist ein Gleichnis, das hinweist, dass wir bereit sein müssen zur vollkommenen Hingabe. Er kauft jeden Acker. Er gibt alles auf. Und das hätte der reiche Jüngling tun sollen. Er hätte alles verkaufen sollen, weil Jesus ihn darum gebeten hat. Und Vers 45, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine schöne Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Seht ihr, hier ist die Errettung. Diese Perle ist diese Errettung. Wenn ihr das Evangelium von Jesus Christus hört, dass Jesus und Gott euch Sünden vergibt und du das im Glauben erlangen kannst, dann kannst du dafür alles andere aufgeben. Und du machst einen super Deal. Du musst bereit sein, die Bedingung, die an das Evangelium geknüpft ist, zu bezahlen. Das ist sehr wichtig. Und du denkst, ja, kaufen, ist das Evangelium nicht frei? Und diese Transaktion, die hier stattfindet, ist eine Transaktion, die deine Hingabe bezeichnet. Das ist eine geistliche Transaktion. Du sagst, hier ist mein ganzes Leben. Ja? Du kannst nichts zu deinem Evangelium, zu der Errettung beitragen. Deine Werke nützen nichts, die sind bestenfalls dreckig wie schmierige Lumpen. Aber hier ist das, was Gott fordert. Und er macht es deutlich. Und er macht es sehr deutlich auch an anderer Stelle, als er von dem Bau eines Turmes spricht. Es wird ein Turm als Illustration, wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu machen, aber ein Turmbauer oder ein König, der Krieg führen möchte, der überlegt erstmal, derjenige, der den Turm baut, kann ich überhaupt diesen Turm zu Ende bringen? Ich möchte das zum Ende bringen. Ich möchte nicht einen halbfertigen Turm haben. Ja, wenn man so, früher bin ich nach Polen, nach Warschau gefahren und dann sage ich immer, die halbfertigen Häuser. Da haben Leute angefangen und die haben es nicht zu Ende gebracht. Und so sollen wir auch in der Nachfolge sein. Bist du bereit für die Freude, für das Evangelium alles zu geben? Bist du bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen? Und kannst du antreten in einer Kriegsführung? Ein König wird dort, der illustriert das, der sich überlegt, kann ich mit meinen wenigen Leuten gegen eine größere Menge von Soldaten antreten? Oder muss ich einen Friedenspakt schließen? Du musst überlegen, was dir die Nachfolge kostet. Und das Fazit ist, wenn du nicht bereit bist, allem zu entsagen, dann bist du nicht wert, ein Jünger Gottes zu sein, ein Jünger Jesu zu sein. Freude ist die Triebfeder, alles zu geben um dem Herrn zu folgen. Rettung ist Nachfolge. Nun, vielleicht hindert dich etwas in deinem Leben, dem Herrn nicht zu folgen. Und dann fehlt dir wirklich die Freude über die Kenntnis der Errettung. Dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Tut mir leid. Das Evangelium ist nicht dazu da, damit du mit tollen Leuten durchs Leben gehen kannst und dich freuen kannst. Und ah ja, das sind ganz nette, die klauen mich, die nehmen mich nicht aus, die sind ganz freundlich zu mir. Darum geht es nicht. Wir haben einen Auftrag, wir brauchen diese Freude, damit wir anderen Menschen das Evangelium sagen können und das Evangelium glaubwürdig ist. Und diese Freude ist die Triebfeder, dass du rausgehst. Aber vielleicht bist du zu stolz. Und Stolz ist ein riesiges Problem, mit dem wir alle kämpfen. Und du sagst, nee, ich bin zu stolz, ich demütige mich nicht. Das ist ein Problem. Du wirst eines Tages mit Schrecken erwachen, wie der reiche Mann. Du bist vielleicht ängstlich, dich mit Gott und seinen Kindern zu assoziieren. Oh, wenn ich das mache, dann was denkt der von mir? Oder was machen die mit meiner Familie? Oder was passiert alles? Nein, du hast in einem solchen Fall die Freude des Heils nicht erkannt. Sonst würdest du alles verkaufen, geistlich gesehen. Kommt nicht auf die Idee jetzt, Uli, morgen, ja, mein Haus ist verkauft. Oh Mann, Uli, du hast das falsch verstanden. Nein, er versteht das nicht. Aber die geistliche Hingabe muss so sein, dass wir bereit sind, alles zu lassen. Nur wenn du ganz bereit bist, dich für den Herrn hinzugeben und von Freude ergriffen wirst, kannst du das Heil und Rettung erleben und die damit nicht versiegende Freude im Herrn. Oh, warum machen wir das nicht so wie die Thessalonicher? Wir haben uns damit beschäftigt. Sie haben den Preis der Nachfolge sehr wohl durchdacht. Sie trennten sich von den Götzen. Sie wandten sich von den Götzen ab und wendeten sich zum lebendigen Gott, um ihm zu dienen. Ja? Das heißt ja, es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, ich bin Christ. Aber in der Gemeinde dienen? Oh, nee, doch nicht. Ich bin doch kein Christ. Nein. Sie waren bereit, sich abzuwenden und Gott zu dienen. Und zwar nicht da, wo sie wollten, sondern wie der Geist Gottes ihnen das aufgezeigt hat. Und wie die Geschwister in der Gemeinde das brauchten. Wir stellen keine Bedingungen an Gott. Nun, wenn du das tust, wenn du so handelst, dann wirst du eine nie versiegende Freude erleben. 1. Chronik 16, Vers 10 heißt es, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die Jahwe suchen. Aber nicht als solche, die ihn noch nicht gefunden haben, sondern ihn suchen, sein Angesicht suchen als solche, die ihn kennen. Sie suchen immer wieder sein Angesicht, denn er ist unsere Lösung für alle Dinge. Unser Herr Jesus Christus ist die Lösung für alle Dinge im Leben. Wir suchen seinen weisen Rat. Das haben die Psalmisten sehr wohl verstanden, wenn sie sagten, deine Worte sind meine Ratgeber. 1. Chronik 16, 27 heißt es, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Ich liebe diesen Vers. Nochmal, Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Seine Wohnstätte ist dein Leib und kollektiv die Gemeinde. Ich meine, ist dir das bewusst? Da wohnt Gott jetzt, er hat hier in uns Wohnung gemacht. Kollektiv ist es seine Gemeinde und du wirst Freude haben und Stärke und Freude herrscht in der Gemeinde. Freude wird nur durch deine Sünde getrübt. Und die Freude liegt in Jahwe Gott. Nehemia sagte das so deutlich. Aber das letzten Sonntag, als du aus Nehemia vorgelesen hattest, in Nehemia 8 heißt es, am Ende dort in Vers 10, die Freude an Jahwe ist eure Stärke. Wenn du Freude am Herrn hast, das ist absolut Stärke. Das ist absolut etwas, was dich nicht umhauen kann, weil Gott dich stärkt, weil du ihn suchst. Ihr Lieben, deshalb belehren wir euch, damit ihr fest werdet im Glauben. Seht ihr, wenn du Jahwes Angesicht immer wieder aufsuchst, dann wirst du fest im Glauben. Und das geht dabei nicht, wenn wir euch auch sagen und immer wieder sagen, hey, kommt bitte, lasst euch belehren. Ihr müsst fest werden im Glauben. Dann sagen wir wie Paulus, nicht, dass wir Herren sein wollen über euren Glauben. 2. Korinther 1, Vers 24. sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht fest im Glauben. Seht ihr, wir kommen manchmal durcheinander. Und Leute sagen, oh ja, nee, wir müssen das so machen. Oh, wenn du das nicht so machst, ist das nicht richtig. Und oh nein, das ist, ich habe richtig Probleme. Wir wollen euch helfen, dass ihr die Freude im Glauben erlebt. Deshalb belehren wir euch. Bitte lasst euch belehren. Deshalb sagte Paulus den Philippern, dass er gerne beim Herrn sein würde. Aber, dann sagte er, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und ich bin überzeugt, sagt er, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zur Förderung und Freude im Glauben. Er hatte Lust abzuscheiden. Er hat gesagt, oh, das wäre so schön, beim Herrn zu sein. Oh, ich habe Freude abzuscheiden. Das wäre wunderbar. Aber dann sagt er, nein, ihr braucht mich. Und das, Vers 26, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Und ich mache ja einen zweiten Teil daraus. Ich schaffe das heute auch nicht mal. Ich möchte dich trotzdem auch ermahnen. Ich möchte dich ermutigen, niemals die Quelle der Freude zu vernachlässigen. Die wahre Quelle. Und schon David wusste das, dass die Quelle der Freude bei Gott liegt. Und er sagte sehr deutlich im Psalm 16, Vers 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht, hört mal gut zu, sind Freuden im Plural. Diese Freude, das ist eine Freude der Fülle, die bei ihm zu finden ist. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Oh, wie schön, wie er das ausdrückt. Und später in Psalm 30, Vers 12 sagt er, du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Und er spricht von Errettung und der damit verbundenen Freude. Wie Paulus freute er sich an den anderen Kindern Gottes. Und dann sagt er in Psalm 122, Vers 1, diesen Wallfahrtspsalm, sagt er, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus Jahwes gehen. Seht ihr, der freute sich nicht nur an Jahwe direkt selbst. Übrigens, wie freut man sich an Jahwe? Man freut sich an Jahwe, wenn man anschaut, wer er ist. Seine Vollkommenheiten. Einfach nur zu beobachten in der Schrift, was Jahwe ist, wie er ist. Nicht, was er euch tut, sondern was er ist. Das allein ist Grund zur Freude. Und dann handelt er auch noch so, dass wir uns freuen können. Nämlich, dass er den Erretter gesandt hat. Und dass er den Heiligen Geist gesandt hat, der ständig in den Kindern Gottes, wenn wir wandeln, wie er das sagt, voll Freude sind. Er produziert ständig diese Freude. Und der Apostel Johannes schreibt, der freute sich auch. Der sagte, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist für uns auch als Älteste die größte Freude. Wenn ihr sagt, ich möchte in der Wahrheit wandeln. Und deshalb mahnen wir euch auch immer wieder mit Hebräer 10, 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, schon damals, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ihr Lieben, seht ihr den Tag des Herrn herannahen? Oh ja, sehr deutlich, sehr, sehr deutlich. Warum tun wir auch das? Nochmals, nicht über euch zu herrschen, sondern wir wollen Gehilfen der Freude Gottes sein, der Freude im Glauben. Nun, deshalb sagt der Psalmist im Psalm 102, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das erwartet er von uns. Er ist nicht froh, wenn wir hier zusammenkommen, um irgendeine Pflicht zu erfüllen und so, ah ja, das wird dir erwartet, sonst werden die wieder böse mit mir. Wir kommen hierher mit Freude. Alles andere ist Gott nicht wohlgefällig. Alles andere ist keine Freude für Gott. Und das können wir als Kinder. Und wenn du das nicht kannst, dann sei dir bewusst, dass du nicht nur die nicht versiegende Freude in deinem Leben nicht hast, sondern auch keine Errettung. Kehr um zu Gott. Er ist gnädig. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns das Vorbild in deinem Sohn, den Herrn Jesus Christus, gesandt hast, dass wir das sehen dürfen, wie selbst der Herr Jesus Christus, wie du, Herr Jesus Christus, aus Freude heraus deinem Vater gehorsam warst, bis zum Tode am Kreuz. Herr, und du hast um der vor dir liegenden Freude willen, nämlich die Erlösung deiner Kinder, aller Kinder Gottes, hast du dein Leben gegeben, hast die Schande am Kreuz, hast du erduldet, du bist gegangen für uns, die wir Sünder sind. Man kann verstehen, dass jemand sein Leben gibt für einen Wohltäter, aber du hast es für schreckliche Sünder getan. Herr, du hast den Preis, den Lohn unserer Sünde bezahlt, der ewige Tod, das Gericht, das über uns kommen musste, hast du auf dich genommen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du uns diese Freude verleihst. Freude, die nicht getrübt werden kann, nur durch unsere eigene Sündhaftigkeit, von der wir uns aber auch immer wieder reinigen dürfen und die Freude immer wieder hergestellt wird. Herr, wenn das so der Fall ist bei jemandem, dann lass sie beten, wie einst David gebetet hat, erneuere die Freude meines Heils. Schenk du, dass wir uns bewusst werden, dass wir privilegierte Menschen sind, nicht um unser selbst willen, sondern um anderen das kostbare Evangelium, das Evangelium der Freude, das Evangelium von Christus, das Evangelium vom Reich Gottes weitersagen. Darum bitte ich dich, hilf du uns, dass wir alle mit der nie versiegenden Freude leben, die du für uns reichst. In Jesu Namen. Amen.